Herzlich willkommen zum Referendarsflüsterer. Die heutige Folge ist, wie ich meine, eine sehr spannende. Also wenn ihr gerade dazu kommt, glaube ich, könnt ihr euch auf was freuen. Ich habe nämlich den Kai Wörner zum Gespräch gebeten, ein Seminar- bzw. Fachleiter aus Erlangen für das Fach Geschichte. Aber ich glaube, alle anderen können auch getrost mithören, weil der Kai so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Wir haben darüber gesprochen, wie die heutigen Refis, wie er die so wahrnimmt, was den Stress eigentlich ausmacht, was ein guter Lehrer können muss, was bei Lehrproben zu machen ist und was auch nicht zu machen ist und auch was heute digitale Bildung eigentlich bedeutet. Ich glaube, mit einem flammenden Plädoyer wie immer mal für Twitter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser etwas längeren Folge vom Referendarsflüsterer. Ich freue mich wie immer über Anregungen, Kritik und Impulse auf egal welcher Seite. Mittlerweile kennt ihr das ja und ich wiederhole es am Ende auch nochmal. Ich hoffe, ich nerv euch damit nicht. Und jetzt geht es los mit dem Gespräch. Bis bald! Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Abend oder einen schönen guten Tag zum Referendarsflüsterer. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich habe es endlich geschafft, jetzt auch mal jemanden aus dem Seminar direkt ans Mikrofon zu holen, so wie es ja viele von euch gefragt haben. Und zwar den Kai Wörner. Kai, könntest du dich vorstellen und mal sagen, was du so in deinem Leben machst und was das vielleicht mit dem Referendariat zu tun hat?
Ja, erstmal schön, dass ich dabei sein darf. Das ist ja eine interessante Sache. Hat jetzt mittlerweile schon einige Folgen, dein Podcast. Gut, zu mir, mein Name ist Kai Wörner. Ich bin Seminarrektor an der Realschule am Europakanal in Erlangen fürs Fach Geschichte. Ich war an dieser Schule auch selber Referendar und habe dann durch krankheitsbedingt erstmal durch eine Interimsphase habe ich dann das Seminar relativ zeitnah, also bin das jetzt schon seit 2011, bin ich jetzt im Fach Geschichte halt Referendare aus. Und ja, was ich sonst noch so mache, ich unterrichte halt auch seit dieser Zeit in iPad-Klassen. Das heißt, wir versuchen bei uns an der Schule auch etwas die digitale Bildung voranzubringen. Und insofern bietet sich ja, glaube ich, dieses Format, der Podcast und das Thema ganz gut an. Unter anderem unterrichte ich noch Deutsch und Ethik.
Sehr, sehr spannend. Ja, das hört sich sehr, sehr spannend an. Zu der digitalen Bildung oder dem, was manche zeitgemäße Bildung nennen oder Bildung in der digitalen Welt, kommen wir mit Sicherheit nochmal. Für Referendarinnen und Referendare sind wahrscheinlich deine Ansichten so bezüglich des ganzen Studienseminars total interessant. Bei mir ist es so, wenn ich so in den Facebook-Seiten so ein bisschen rumlese, was ich ja immer mal wieder mache, um auch zu schauen, was für den Blog gerade vielleicht aktuell wird, dann hat man schon so das Gefühl, dass viele Referendarinnen und Referendare schon wie vor einigen Jahren, als ich das gemacht habe, etwas panisch sind, gerade wenn es losgeht. Wie nimmst du denn die heutigen Referendarinnen und Referendare wahr? Spiegelt sich das bei dir im Seminar auch wieder, oder?
Ja, also es ist sehr, ich sag mal, indifferent, ne? Also liegt natürlich auch schon daran, dass die teilweise von verschiedenen Unis kommen und bei uns in Bayern halt die Ausbildung doch, Gott sei Dank, kann man ja noch sagen, auch viel auf persönliches Interesse besteht. Das heißt, wenn ich jetzt fürs Fach Geschichte zum Beispiel rede, da macht man halt in Didaktik seine Vorlesungen, die einen interessieren. Da muss man dann gewisse Scheine und Prüfungen ablegen. Aber man hat natürlich auch, was die Fachwissenschaft betrifft, kann man Schwerpunkte setzen. Also das Hauptseminar, das ich damals besucht habe, da ging es um die Habsburger. Das kommt bei mir im Unterricht jetzt doch relativ selten vor. Vor allen Dingen die Zeit, die ich da besucht habe im 19. Jahrhundert. Und insofern ist natürlich auch das Wissen, ja, teilweise Zufall, teilweise, glaube ich, gar nicht von den Referendaren verschuldet, sondern eben prinzipiell halt einfach indifferent. Das heißt, man kann von viel ausgehen. Das Interesse ist meistens vorhanden fürs Fach Geschichte. Es wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber in der Regel würde ich sagen, kann man da noch sehr viel ausrichten. Ich habe ja die Referendare bei mir ein Jahr in der Schule und das ist eigentlich das Schöne dran. Also die kommen in einem zweiten Jahr, kommen sie öfter mal wieder zurück zu sogenannten Seminartagen, aber man kann schon relativ viel noch arbeiten und glaube ich auch prägen. Das hängt natürlich jetzt von unserem System da ab. Wie das in anderen Bundesländern und Schularten ist, das weiß ich nicht. Aber ich bin da eigentlich ganz zufrieden, wenn es auch, wie gesagt, immer indifferent ist.
Ja, ich meine, ein Hoch auf die, auf den Bildungsföderalismus. In der Tat ist es ja so, dass sogar einzelne Dinge wie Lehrprobe oder Unterrichtsbesuch in anderen Ländern ganz andere Namen haben. Das, was aber gleich bleibt, ist oft auf der einen Seite das, was du schon angesprochen hast, so das Gefühl, fachlich nicht auf das vorbereitet zu sein, was dann in der Schule kommt, obwohl ich da ja eine ganz eigene persönliche Meinung zu habe, die eigentlich besagt, naja, wenn man mit Interesse studiert hat, dann ist es relativ einfach. Wenn natürlich auch zeitlich immer ein bisschen schwierig, sich in schwierige Sachverhalte sozusagen vorzudringen, als wenn es andersrum so wäre, als wenn man jetzt nur das machen würde, was man in der Schule hinterher macht, aber nicht über den eigenen Tellerrand gucken kann. Aber da kannst du ja was zu sagen. Die Frage ist jetzt aber, warum ist für viele deiner Perspektive nach das Referendariat denn so unglaublich stressig? Weil die meisten haben doch auch das Examen gemacht und studiert und so weiter und so fort. Worin besteht dieser krasse Stress für die meisten?
Naja, ich würde schon sagen, dass das auch an der Verbeamtung des Berufs irgendwo liegt, ne? Also ich meine das jetzt gar nicht als, ob die dann später verbeamtet werden, sondern ich meine, Lehrer ist halt der Beruf. Man liest ja auch immer wieder, man, du bist ja auch online aktiv, der so viele Facetten hat, die das Studium natürlich 0,0 tangiert. Also da geht, wenn das Elterngespräche, das kann man natürlich irgendwie mal nachlesen, aber dann stehen reale Eltern vor dir und das kostet Zeit, das kostet auch Engagement, das kostet Argumente. Dann diese ganzen Verwaltungsgeschichten, dann auch so Dinge wie, es geht um 8 Uhr los. Das ist für manche sicherlich auch eine Umstellung. Und wenn man da halt irgendwie, dann kommt natürlich auch noch dazu, dass man natürlich gehäuft auch im Fokus irgendwo steht, dann vielleicht familiäre Geschichten, die halt dann da in dem Jahr oder in den 2 Jahren, wo man da ist, dann halt drunter leiden müssen. Und da haben wir jetzt noch gar nicht über Unterricht gesprochen. Ja, also ich denke, dass das vor allen Dingen diese, ich nenne es jetzt mal Nebenkriegsschauplätze sind, die halt dann zu der normalen Arbeit noch dazukommen. Und deswegen denke ich, ist das stressig.
Ja, Schule ist ein schwarzes Loch. Gibt es da so eine, vielleicht so einen Tipp, den du Referendarinnen und Referendaren am Anfang immer schon so an die Hand gibst? Sowas wie, also zum Beispiel mein Tipp für mich selber, als ich angefangen habe, bestand in dem Wort, also eigentlich in drei Punkten, und zwar Sport machen, positiv denken und relativieren. Und zwar auch in der Reihenfolge. Sport habe ich dann tatsächlich gemacht, obwohl ich da gar nicht der Typ für bin, aber relativieren war so unglaublich wichtig. Also zu sehen, eine Stunde kann auch mal schief gehen, die kann auch mal scheitern, die Schüler werden dadurch nicht sozusagen ein anderes Leben führen. Dieses Relativieren war für mich so wichtig. Gibt es da was, was du in deinem Seminar den Referendaren, wenn du sozusagen die Stressperlen auf der Stirn siehst, an die Hand gibst?
Ja, also wir sind natürlich auch aufgrund von unserem Schulprofil schon auch eine Schule, die was ausprobieren will und das geben wir ihnen an die Hand. Also dass lieber Fehler gemacht werden, als den Einheitsbrei nochmal nachmachen. Und dann in so Stundenbesprechungen, ich bespreche gerade am Anfang eigentlich das ganze erste Halbjahr, jede Stunde mit den Referendaren durch, nicht weil ich jetzt da irgendwie mich wichtig machen will, sondern weil es halt so viele Punkte gibt, die man, glaube ich, da besprechen kann. Und dann fokussieren wir uns immer auf 3 Punkte, die schreiben wir auch auf, die wir uns für die nächste Stunde dann vornehmen, besser oder halt modifiziert zu erledigen, dass halt der Berg an Anforderungen nicht so groß wird. Das ist vielleicht eine Sache, die dann schon auch etwas entschlackt, hoffe ich zumindest. Also das wäre jetzt so eine Taktik. Ich könnte jetzt natürlich wissenschaftlich sagen, Pareto-Prinzip 80-20. Aber wir sind hier schon relativ straight on und versuchen es halt von der Praxis her zu denken. Es geht aber schon ein wenig in die Richtung, wer es jetzt wissenschaftlicher haben will.
Ich habe das noch nie, aber noch nie gehört. Was besagt dieses Prinzip?
80% kann man relativ schnell erreichen der Leistung, also so habe ich es zumindest verstanden. Und um diese 20% zur Perfektion zu schaffen, muss man so viel mehr aufwenden, dass sich es eigentlich schon nicht mehr lohnt.
Ja, aber das kann ich verstehe, was du meinst. Also da gibt es ja unglaublich viel, was man da machen kann.
Ja, und ich habe viele Referendarinnen und vor allem Referendarinnen, muss man da jetzt auch sagen, die halt dermaßen perfektionistisch rangehen, das muss scheitern und das braucht es auch gar nicht. Und deswegen, naja gut, ich weiß nicht, ob das jetzt noch relevant ist, aber wenn die zum Beispiel zu mir in den Unterricht gehen, ich mache natürlich, ich müsste einmal in der Woche müsste ich ein Lehrbeispiel machen. Ich mache aber alle meine Stunden, die ich da halte, sind irgendwie Lehrbeispiele, weil die sind im Endeffekt auch unperfekt, haben da mal eine schöne Sache vielleicht und da was, was man vielleicht anders machen kann und davon lernen die auch. Und vielleicht nimmt das auch ein wenig den Druck, dass ich nicht sage, ihr kommt jetzt zu einer Stunde, die ist 1000%ig vorbereitet, was meistens ja sowieso nicht funktioniert, sondern dass die auch viel Alltag bei mir sehen einfach.
Ich würde jetzt mal fast sagen, ein Beispiel dafür, was einen guten Fachleiter ausmacht. Einfach zu sehen, das muss auch irgendwie realistisch sein. Da würde ich gleich gerne nochmal drauf zurückkommen. Trotzdem finde ich es ganz wichtig, dass du hier einen Punkt gesagt hast, der mir in meinem eigenen Referendariat bei Mitreferendarinnen und Referendaren, und da muss man jetzt ohne sexistisch oder irgendwie tendenziös sein zu wollen, schon sagen, eher bei den Referendarinnen, also wie gesagt, schön, dass du es gesagt hast, dieser Perfektionismus, das glauben die meisten gar nicht. Und zwar Perfektionismus, der kann einen ja wirklich sozusagen die Seele aufessen. Ja, da geht's dann zum Beispiel darum, dass plötzlich Referendarinnen und Referendare denken, sie müssten jede einzelne Minute geplant haben. Und letzten Endes führt die Planung dann dazu, dass man ja auf eine Art sich seinen eigenen Unterricht kaputt macht. Also sehr, sehr schön, dass du das nochmal gesagt hast.
Ja, ich bilde auch so aus. Also ich sage dir das schon von Anfang an. Es gibt ja eine Schiene Lehrprobe, die ist natürlich irgendwo, naja, künstlich. Und die andere Schiene, die mir mindestens genauso wichtig ist, Alltag. Weil ich meine, die Referendare müssen den Job vermutlich 35 Jahre machen, wenn nicht sogar länger. Je nach Rentenreform und Pensionsgesetzen. Und ich meine, da macht man sich doch dann verrückt, wenn man da im Endeffekt dann genau diesen, vielleicht sogar noch diesen Referendarsstandard dann noch weitertragen will mit diesem Perfektionismus. Ich glaube, das führt auch nicht weiter. Und ob das das ist, was man den Schülern lernen soll und auch zeigen soll, das ist jetzt, steht ja auf einem anderen Papier sogar noch.
Jetzt ist es aber trotzdem ja so, und das ist ja auch durchaus problematisch, dass nicht nur über die Ländergrenzen hinweg, sondern sogar über die Seminare hinweg, die der Anspruch natürlich ein ganz, ganz unterschiedlicher sein kann. Ja? Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe einen Kollegen gehabt, der sozusagen ein Jahr vor der Pensionierung stand, der hat immer gesagt, das Rad neu erfinden kann man nicht. Er findet es schrecklich, wenn Referendare beispielsweise sozusagen auf Schülerfragen gar nicht eingehen, weil sie einfach die Zeit nicht mehr sehen in der Lehrprobe oder so. Aber dann gibt es natürlich auch andere, die sagen, naja, also jetzt wird sozusagen der genaue Plan nicht umgesetzt. Ja? Das ist ja immer wirklich eine sehr individuelle Entscheidung, die schwer zu fällen ist. Jetzt deshalb aber die Frage, ich nehme dich so wahr, dass du sagst, du bist zwar Fachleiter, aber auf der einen Seite, also du möchtest Experimente sehen, du hast gesagt, dass du drei verschiedene Themen erstmal fokussierst, was ich sehr wichtig finde, weil man theoretisch ja vom Punkt, wo man in die Klasse geht, bis zum Punkt, wo man wieder rausgeht, ich sag mal von Impuls, Fragen zu Körperhaltung, Gestik, Mimik, Aktivierung von Schülern, ich könnte das so runterrattern, muss man ja quasi an 70 Dinge gleichzeitig denken.
Das heißt, sind auch völlig unterschiedliche, ne? Das
ja, genau. Sein, gibt es, ja, genau. Gibt es denn was, wo du sagst, das ist eigentlich etwas, das muss ein guter Lehrer heute können?
Naja, ich würde mal sagen, irgendwie Präsenz und ehrliches Interesse am Schüler. Das sind eigentlich so die Punkte, die ich immer schon wichtig finde. Dass eben gerade, wenn Schüler Fragen haben, dass man dann halt da seinen perfekten Plan irgendwo dann auch mal in die Tonne tritt und sagt, okay, das ist jetzt wichtiger. Also wer das beherzigt, der wird wahrscheinlich im Alltag ein Lehrer werden, der viel Spaß an seinem Job auch hat und die Schüler mit ihm auch. Und ich glaube, dass das auch fürs Lernen förderlich ist. Und natürlich dann die Präsenz, ne, die man vielleicht am Anfang gar noch nicht so hart, aber da kann man natürlich auch ein bisschen dran arbeiten. Also Präsenz muss jetzt nicht sein, dass man da von vorne weg hier den den Lehrerrabauken macht und der Ermahner, sondern dass man halt einfach irgendwie immer da ist, wo gerade Hilfe benötigt ist, dass man das wahrnimmt auch, dass man auch Störungen wahrnimmt, ne, dass man halt da, ja, also bei der Bundeswehr wäre das T1 wahrscheinlich, ich meine, ich mache da jetzt keine Werbung, aber also halt wirklich alles wahrnimmt, irgendwie wach ist, deswegen denke ich, muss man da auch dementsprechend ausgeschlafen in den Unterricht kommen, aber wenn man den Stoff sicher beherrscht und auch mit den Schülerantworten in einer 6. Klasse Deutsch, da wird man, denke ich, auch selten überfordert als Lehrer. Und da sind die anderen Sachen natürlich total wichtig. Also,
ja gut, ich kann das bei mir nur sagen, die Überforderung jetzt für einen selbst ist wahrscheinlich gerade in der 6. Klasse Deutsch nicht unbedingt inhaltlicher Natur, sondern die Frage danach, wie beantworte ich das jetzt? Also sowas wie Mobbing oder wenn's noch schlimmer wird, irgendwie ein Sexting-Vorfall, wie kann man das thematisieren, wird das überhaupt thematisiert und so weiter und so fort. Würde das, was du gesagt hast, also Präsenz, ja gut, Präsenz sowieso, auch schwierig einzuüben, ich glaube, da geht's, oder schon zu üben, aber ja, manchmal ist es ja schon so, dass da einige am Anfang weniger Probleme mit haben und einige mehr. Würdest du sagen, das gilt auch für die Lehrprobe? Also, dass du sagst, ein Referendar, eine Referendarin, die in, sagen wir mal jetzt 45 Minuten, 5 Minuten überhaupt nicht so macht, wie sie gesagt hat, das aber hinterher reflektiert, weil beispielsweise ein Schüler, keine Ahnung, ich ziehe mir jetzt immer was aus dem Finger. Ein Schüler hat eine Kurzgeschichte in der Gruppe gelesen und ist traurig geworden, hat angefangen zu weinen und die Referendarin hat sich um ihn gekümmert und reflektiert das hinterher. Könnte das noch eine 1er-Lehrprobe werden?
Ja, also ich meine, es gibt natürlich immer gewisse Lernziele, die man erreichen muss. Das ist klar. Überziehen ist natürlich über einen bestimmten Zeitrahmen natürlich auch schlecht. Wird dann auch natürlich negativ irgendwo angekreidet. Aber wenn das jetzt 1 oder 2 Minuten sind, dann sollte es normalerweise, denke ich, jetzt keine Note ausmachen. Also bei mir zumindest nicht. Und im Endeffekt, wenn das Lernziel erreicht ist, also ich kann mal ein Beispiel aus einer Lehrprobe sagen, die ist jetzt schon so lange her, das kann man erzählen. Da ging es halt um die Methode Gallery Walk, die war wunderbar, aber es war relativ klar, wenn jetzt das so besprochen wird, wie es im Plan steht, wird die Stunde nicht fertig. Also hat halt die Kollegin sinnvollerweise die Besprechung etwas modifiziert. Das Ergebnis war das gleiche. Und da hat die insofern natürlich Präsenz im Rahmen der Wahrnehmung, sage ich mal, bewiesen, dass sie gesehen hat, okay, ich muss flexibel jetzt da schauen, dass ich zu meinen Ergebnissen komme. Vielleicht war mein Weg auch etwas umständlich, es geht auch anders. Und dann ist es natürlich eher positiv zu bewerten. Also deswegen da schon auch dann den Mut haben, irgendwo an seinem Plan orientiert, vielleicht trotzdem noch eine Lösung zu finden.
Mhm. Gibt es denn was sozusagen ein absolutes No-Go ist? Also ich hatte ja selber mal einen Blogartikel geschrieben, No-Gos in der Lehrprobe, auch sozusagen versucht, meine Erfahrungen und auch Diskussionen, die ich über die Social Media geführt habe, da einfließen zu lassen. Aber gibt es was, wo du sagst, nee, das geht einfach nicht, das kann man auch schwer dann wieder lösen?
Da würde mich mal interessieren, was du als No-Go zunächst einmal definierst, weil ich komme jetzt da auf inhaltliche Geschichten zunächst mal. Ne?
Ja gut, also ich möchte sozusagen den Artikel nicht paraphrasieren, aber ich hatte beispielsweise als No-Go genommen, dass man die Stunde sowohl inhaltlich als auch methodisch überfrachtet. Also es wird ja immer wieder gesagt, also keine Ahnung, sich jetzt hinzustellen und einen Lehrervortrag 45 Minuten zu halten, das ist natürlich absoluter Käse. Auf der anderen Seite versuchen dann aber viele sozusagen das Gegenteil zu machen und sozusagen zu versuchen, jetzt das Methodenfeuerwerk abzubrennen, sodass die Schülerinnen und Schüler gar nicht mehr ins wirkliche Lernen, in die wirkliche sozusagen Arbeitsphase kommen. Und das war ein No-Go, an das ich mich jetzt aus dem Stegreif so erinnere.
Ja, also ist relativ schwierig zu definieren, weil ich meine, ich denke halt immer jetzt vom Fach Geschichte. Ich meine, da ist es natürlich schon so, dass man irgendwo quellenorientiert arbeiten soll. Es muss ja nicht immer eine Textquelle sein, aber was jetzt für mich schon ein No-Go für eine Geschichtslehrprobe wäre, wären so Verfassertexte, die halt dann irgendwie, dass es halt kein Geschichtsunterricht ist, sondern etwas, sag mal, ein advancederer Deutschunterricht, sage ich jetzt mal. Das wäre jetzt für mich in einer Lehrprobe etwas zu billig, weil dafür machen wir ja die Methodenschulung. Und irgendwo fürs Fach Geschichte ist es schon wichtig, dass man mit Quellen umgehen kann, dass man Methodenkompetenz nachweist und solche Geschichten. Das wäre jetzt so eines dieser No-Gos, die ich jetzt da, oder halt fertige Materialien verwenden, gegebenenfalls dann vielleicht auch noch so, dass man gar nicht sieht, wo die Quelle her ist und es dann vielleicht als eigenes Zeug verkaufen. Das merkt man nämlich auch, merkt, glaube ich, jeder, der es mal gemacht hat. Wenn es nicht mein eigenes Material ist, dann ist das Unterrichten irgendwie etwas anders. Es muss ja nicht immer gleich negativer sein, natürlich spart es auch mal Zeit, aber man merkt's.
Ich meine, das ist wirklich spannend, dass du das sagst, weil ich bin ja sozusagen auf dem Feldzug gegen die Dropboxisierung des Lehreralltags. Also, weil ich immer denke, dieses Material abgreifen ist eine Scheinsicherheit. Weil, wie du sagst, entweder muss ich meine gesamte Stunde nach dem Material richten und das umbiegen, oder ich bin in so einer falschen Sicherheit, dass das Material sozusagen schon so gut ist, dass ich sozusagen selber nichts mehr machen muss. Ja, also im Prinzip sagst du es schon, das ist ja eigentlich genau das Falsche, was man machen kann, oder?
Naja, also was heißt falsch? Ich meine, es ist halt manchmal schon ökonomisch, das mag schon sein. Also ich habe 2 Stunden, glaube ich, von Kolleginnen damals noch aus dem Seminar, die kann ich vertreten, die halte ich auch mal zwischendrin. Aber alles andere, ich habe manchmal ein bisschen Chaos auf meinem PC, weil ich halt alle möglichen Materialien und Protokolle und so. Aber was ich da wieder gelöscht habe beim zweiten Mal anklicken, wo ich mir gedacht habe, nee, das ist Käse oder kann ich so nicht vertreten, interessiert mich nicht. Also wer da mal richtig ausmistet und kritisch mal mit sich selber umgeht, da wird wenig übrig bleiben. Also glaube ich.
Nee, gut, also mir geht es auch so. Ich meine, viele würden jetzt sagen, ja, das ist ökonomisch und es gibt ja unglaublich viel zu tun. Ich glaube, richtig ökonomisch ist es, strukturell zu lernen, wie man Unterricht so gestaltet, dass man seinen eigenen Stil findet. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann ist es nicht vergleichbar wie mit den Leuten, die jetzt irgendwie in Material ertrinken. Es ist
Definitiv.
unglaublich spannend mit dir, deshalb will ich aber trotzdem jetzt schon zur vorletzten Frage kommen. Und zwar ganz interessant ist, ich habe ja diesen Artikel geschrieben zum Unterricht, gerade erst neu, Unterricht planen. Und da hat jemand drunter geschrieben, mein Gott, hätte es das früher gegeben, beziehungsweise jemand anders hat drunter geschrieben, wäre ich doch früher auf Twitter gekommen, dann hätte ich das alles gesehen. Ich predige da das ja immer. Aber ja, was würdest du sagen? Gibt es so, sag mal, Social Media oder Apps, die man als Referendar ganz dringend sofort installieren sollte und die einem irgendwie irgendwas bringen?
Ja gut, da muss ich natürlich Eigenwerbung für unsere Twitter-Gruppe Bayern Edu machen, die natürlich jetzt, gerade was jetzt unseren Bereich da betrifft, wenn es um die Themen digitale Bildung zum Beispiel auch geht oder halt einfach so auch ein paar Bayern-spezifische Probleme. Auch da sind viele Realschulleute mit dabei, wobei das Schöne bei uns ist, wir sind ja überregional angelegt, da sind immer wieder auch andere Kollegen aus Hamburg, Österreich dabei. Das ist unheimlich bereichernd, da einfach mal mitzulesen, was andere so machen. Weil, wenn man natürlich weiß, dass man irgendwo in so einer gewissen Filterblase da auch ist und man nicht alle Ideen aller Kollegen sofort gleich umsetzen kann, man schon so auch gewisse Rosinen rausbinden kann, die man auch anderweitig nicht erfährt. Also das Vernetzen mit, auch so würden jemanden mit dir jetzt zum Beispiel, ist für mich sehr interessant, weil obwohl wahrscheinlich nur 200, 300 Kilometer weg, andere System, andere Schulart und dann kann man doch einfach einmal so Dinge machen, die halt auch auffallen, die auch Schüler gut finden, wenn man gewisse Dinge auch mal ausprobiert. Da sind wir jetzt eigentlich sogar fast schon wieder weggekommen. Wie oft probiere ich Dinge aus und Schüler haben dann vielleicht auch irgendwie mal eine Lösung oder finden selber irgendwie eine App, die dann dementsprechend vielleicht sogar noch besser ist und das macht doch das Unterrichten spannend. Und ja, also ich würde sagen, so Vernetzung auf sozialen Medien ist gar nicht so verkehrt. So App-Tipps, ja, ist halt fachspezifisch.
Ja, würdest du sagen, Twitter ist da der absolute Favorite, oder?
Naja, ich bin auch nur auf Twitter. Insofern weiß ich jetzt nicht, wie die anderen da so, was das für einen Ertrag ergibt. Aber ich glaube, dass da halt doch relativ viele Lehrer dabei sind und vielleicht weniger Schüler. Das mag manchmal auch ein Vorteil sein, wenn man mal so liest, was da manche so schreiben.
Also ich bin jetzt kurz eingeschlossen.
Ja.
Und insofern ist das da eigentlich eine ganz schöne Geschichte, weil es, glaube ich, mit diese Kürze der Nachrichten, man will ja gar nicht so viel lesen, sondern man will ja einen kurzen Tipp, worum geht's da? Und es irgendwo gesammelt. Und ja, ich glaube schon, dass das einen gewissen Vorsprung hat. Vor allen Dingen auch, wenn man sieht, was es für interessante Formate und Veranstaltungen gibt. Das bereichert Unterricht schon sehr, sehr hohe Bereicherung. Und vor allen Dingen ist man da auch gleich als Referendar oder als junger Lehrer, glaube ich, schon am Puls der Zeit, was es noch so gibt, wo auch Bildung vielleicht ein wenig hingeht. Also deswegen.
Ich finde das auch gut, dass du die Werbung gemacht hast. Deshalb würde ich die jetzt noch mal ein bisschen vertiefen für diejenigen, die noch nicht auf Twitter sind und sich vielleicht jetzt denken, mein Gott, vielleicht sollte ich da trotzdem hin. Das, was der Kai Wörner gerade gesagt hat, ist der Hashtag BayernEDU. Und wie er schon gesagt hat, also es geht nicht nur um Bayern, sondern es ist ein Hashtag. Wenn man den eingibt auf Twitter, eben hinter dem Hashtag, dann sieht man da entweder diese Impulse, von denen Kai gesprochen hat, oder auch Blogartikel. Und ich finde, Lehrerblogs sind auch immer großartig, weil sie sehr oft direkt aus der Praxis kommen und einfach eine Ressource darstellen, wie man seinen Unterricht vielleicht ganz anders mal perspektivieren kann. Ich sage es direkt auch weiter. Kai Werner ist auch zu erreichen unter dem Twitter-Handle großes WOE, Entschuldigung, nochmal, WOE-Großreal. Ich nehme an, man findet es auch, wenn man Kai Wörner sucht. Ich selber unter @blume_bob. Genau, und das reicht jetzt für die Werbung zunächst. Was Kleines würde ich zwar gleich nochmal sagen, aber zunächst mal als zum Abschluss, was würdest du den Referendarinnen und Referendaren, die diesen Podcast jetzt hören, vielleicht noch so als letzten Punkt, als wichtigen Tipp oder als Anregung mit auf den Weg geben?
Ja, also ich glaube, zunächst mal ist die Berufswahl, denke ich, richtig, nicht nur perspektivisch, weil wieder Lehrer gesucht werden. Da darf man sich auch von Prognosen, glaube ich, jetzt nicht verrückt machen lassen. Wer ein guter Lehrer werden will, sich auch unterstützen lässt, der wird, denke ich, schon irgendwo unterkommen. Ob er jetzt genau an der Schule, in der Schulart, an dem Ort unterkommt, das vielleicht nicht gerade, aber ich glaube, irgendwo kommt man unter und man hat doch auch eine schöne Berufsperspektive. Und das Zweite, was ich glaube, ich jedem Mann, die das hören und überhaupt wissen, dass es sowas gibt, die sind ja irgendwo auch schon digital affin. Und ich glaube, da gibt es gerade für junge Lehrer, die ja angeblich gar nicht so digital affin sind, also gerade bei den Lehramtsanwärtern scheint es ja da gewisse Probleme auch zu geben. Sagt man so, gibt es eine Studie von der Bertelsmann Stiftung. Wenn man auf diesem Gebiet sich auch weiterbildet, dann wird man, glaube ich, auch relativ schnell in seinen Schulen irgendwo prägend wirken. Da macht man sich natürlich dann auch, ich sage jetzt mal, interessant. Ich habe jetzt eine Kollegin, wir machen so einen pädagogischen Tag bei uns an der Schule. Da habe ich jetzt eine Kollegin, die war letztes Jahr Referendarin noch an einer Schule, die habe ich jetzt angesprochen, ob sie nicht bei uns einen Workshop halten kann. Und das sind ja dann auch wieder so Dinge, die einen beruflich weiterbringen. Nicht, weil es jetzt da Geld dafür gibt, gibt es auch ein bisschen was. Oder irgendwelche Zertifikate, sondern einfach, weil man auch spannende Leute trifft und über seinen eigenen Unterricht nachdenkt. Und insofern würde ich schauen, dass ich als junger Lehrer mich in die Richtung auch ein wenig entwickle, weil ich glaube schon, dass da ein großes Potenzial liegt. Ob die jetzt zeitgemäß ist oder digital, ist, glaube ich, dann sogar egal. Das wären zwei so Tipps vielleicht.
Das kann ich so absolut bestätigen. Also, und auch was du über den Job gesagt hast. Deshalb, Referendarinnen und Referendare, wir brauchen euch. Wir brauchen euch, um die Filterbubble zu erweitern, um die aufzustoßen, um interessante neue Impulse zu bekommen. Ja, das ist großartig. Kai, ich bedanke mich bei dir zunächst einmal. Vielen Dank, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast.
Gerne.
Wir lesen und schreiben uns natürlich weiter. Und für die Referendare, die das schon häufiger hören, jetzt noch der kleine Tipp am Rande. Es gibt eine neue Facebook-Gruppe, und zwar Referendariat, Doppelpunkt Tipps, Tricks und Anregungen. Da kommt natürlich auch dieser Podcast wieder rein, der Referendarsflüster. Wie immer freue ich mich über Rezensionen, übers Weitersagen oder zumindest über ein paar Sternchen bei iTunes. Ich glaube, das ist einfach eine schöne Form der Anerkennung, kostet nichts und sagt mir, mach weiter damit. Falls ihr noch Fragen jetzt an den Kai hättet oder an mich oder ich habe irgendwas ganz Wichtiges vergessen, könnt ihr natürlich auf allen Kanälen auch kommentieren und ich werde versuchen, das nächste Mal darauf einzugehen. Mit dem Kai könnte ich mit Sicherheit nochmal ein genauso langes Gespräch führen. Das ist, glaube ich, jetzt mit einer halben Stunde noch nicht ausgeschöpft. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, Kai dir auch und ich würde sagen, bis bald.
Auf jeden Fall, ich stehe immer bereit für die gute Sache.
Freut mich. Bis dann. Ciao.
Ciao, Adi.